Bandencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Puffy und Jörg.
Herzlich willkommen, liebe Leute. Hallo zum Bandencheck-Podcast Folge 26. Ja, unsere neue Folge, die wird Ihnen präsentiert von... Von wem eigentlich? Von uns und unserem heutigen Gast. Und weil es so schön ist, wollen wir unseren Gast dann auch gleich vorstellen. Aber wir müssen natürlich erst noch jemanden dazu holen, den Chef-Fragensteller unseres Podcasts, eurer Herzen, Puffy. Dann übergebe ich damit auch das Zepter an dich. Sag mal hallo.
Servus zusammen, grüßt euch. Ja, wir haben heute einen speziellen Gast und darüber freue ich mich echt sehr. Weil er steht zur Wahl zum Rookie des Jahres in der DL und hat in der ersten Saison, die er mal durchgespielt hat, gleich mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und ich begrüße ganz herzlich und ein warm Welcome an Alex Blank von den Krefeld Pinguinen. Servus, Alex.
Hallo, servus.
Schön, dass du bei uns bist und dass du diesen Spaß mitmachst. Super. Ja, wir haben uns eine ganze Reihe von Fragen für dich vorbereitet und ich würde gleich mal mit der ersten starten und das ist ja so, dass du vom Nachwuchs KFV 81 zur DL-Mannschaft kamst. Wie wurdest du denn da aufgenommen oder was hat sich für dich dadurch verändert?
Ja, natürlich ändert sich dadurch vieles. Also der Tagesablauf zuerst, weil in der Oberliga haben wir mal abends trainiert und da hatte ich morgens Schule und jetzt haben wir ja immer morgens trainiert bei der DL und da wurde es auch mit der Schule immer ein bisschen stressig, aber das habe ich immer noch alles unter einen Hut bekommen und in der Kabine, also da wurde ich super aufgenommen. Die Jungs waren sehr nett zu mir und natürlich ist auch Krefeld kein unbekanntes Umfeld für mich. Also da kenne ich ja auch noch ein paar Spieler, zum Beispiel den Szymanski, da als ich klein war, 10 Jahre alt, da bin ich ja schon in der Kabine rumgelaufen, da habe ich schon den Szymanski in der Kabine gesehen, mit dem ein paar Witze gemacht oder mit dem Klöpper zum Beispiel, mit dem saß ich auch und den kenne ich ja auch von früher. Der war ja auch damals da, als mein Papa gespielt hat in Krefeld, als 18-Jähriger und zum Beispiel oder auch den Christian Memming, den Betreuer, den kenne ich ja auch schon sehr lange und da hatte ich schon viele bekannte Gesichter und das macht auch natürlich viel einfacher das Ganze.
Absolut, ganz klar.
Perfekt. Alex, du bist jetzt 19 Jahre jung, hast deine erste volle DEL-Saison gespielt. Position, damit die Leute das auch wissen, grundsätzlich Center. Ich würde mal sagen, wenn ich deine Statistik so lese, Tendenz zum Vorlagenkönig. Letzte Saison hast du ja auch schon ein paar Spiele für Iserlohn gemacht, jetzt eine volle Saison für die Krefeld Pinguine. Wie fällt für dich persönlich dein Fazit zur Saison aus?
Ja, also ich denke, ich habe mich diese Saison sehr gut weiterentwickelt. Ich habe einen großen Schritt nach vorne gemacht und muss natürlich gucken, dass ich mich jetzt nicht drauf ausruhe und natürlich nächste Saison wieder einen großen Schritt nach vorne mache. Aber zum Vorlagenkönig würde ich mich jetzt nicht krönen, aber ich war schon immer früher der gerne die Vorlagen gegeben hat zum Tor, weil manchmal finde ich es schöner, eine schöne Vorlage zu geben, anstatt dann selber das Tor zu schießen. Und weiß nicht, vielleicht habe ich das auch ein bisschen von meinem Papa, weil er auch mal lieber beim 2-1 abgespielt hat als geschossen hat. Das mache ich auch lieber. Und ja.
Ja, also ne, Oberliga, 16 Spiele, 22 Vorlagen bei 5 Toren. Also ich würde sagen, auch in deiner DNL-Zeit immer deutlich mehr Assists als Tore. Also da geht die Tendenz schon in die Richtung. Aber du hast schon gesagt, der Papa ist da natürlich eine ganz wichtige Sache.
Ja, aber in der Oberliga hatte ich auch einen absoluten Sniper neben mir, den Adi Griegel. Der hat ja auch dann jeden Schuss reingemacht. Und da spiele ich auch immer lieber natürlich gerne ab, dass er dann die Tore schießt. Und ich sage immer so, Vorlage ist ja auch ein Punkt. Und Tor, das ist ja gleich gewertet. Und das ist ja egal, ob du das Tor schießt oder die Vorlage gibst. Da mache ich ja nicht Tor, drumherum. Ja.
Nee, klar, aber das Tor ist schon geiler, muss man sagen. Aber jetzt hast du 36 Spiele gemacht, davon 6 Tore und 7 Vorlagen, also wieder ein mehr als Tore. Jetzt ist jetzt für die erste Saison keine schlechte Bilanz. Woher nimmst du das Selbstbewusstsein für das Ganze und wie viel Anteil hat dein Papa daran?
Also ich weiß nicht, wie viel Anteil das von meinem Papa hat, aber ich nehme das ganz selbstverständlich, weil wenn man das Vertrauen von Trainerstab bekommt, auch jetzt von unserem Trainer Clark Donatelli, da kriege ich ja volles Vertrauen und als junger Spieler, da musst du einfach mit Selbstvertrauen spielen und ich war schon immer einer, der gerne das Spiel auf sich genommen hat und ich finde, wenn man ohne Selbstvertrauen spielt, dann spielt man ja auch nicht sein eigenes Spiel, wofür die dich dann hochgeholt haben, weil zum Beispiel, als ich in Iserlohn die ersten 9 DL-Spiele gespielt habe, habe ich mich ein bisschen versteckt, da war ich auch sehr nervös und habe da die 9 Spiele nicht viel nicht viel angestellt. Da habe ich einfach nur versucht, die Scheibe tief zu schießen, wenig Fehler zu machen. Aber diese Saison habe ich mir vorgenommen, wenn ich die Chance kriege, dass ich einfach mit vollem Selbstbewusstsein da reingehe, mein Spiel spiele und versuche, das zu zeigen, was ich kann.
Ja, und das hat ja für die erste Saison richtig gut funktioniert.
Ich wollte gerade sagen.
Gott sei Dank hat es gut funktioniert, ja.
Aber wie würdest du denn deinen Spielstil beschreiben? Du sagst jetzt gerade, erste Saison, da in Iserlohn hast du probiert, keine Fehler machen, tief spielen, Puck weg. Und aber wie würdest du deinen eigenen Spielstil so beschreiben? Und gibt es jemanden, der dich inspiriert hat? Damit wir mal ein bisschen, natürlich auch so ein bisschen wegkommen vom Papa, gibt es sicherlich auch Eishockeyspieler, denen du schon viele Jahre zugeguckt hast. Gibt es da jemanden, der dich ganz besonders inspiriert hat?
Ja, also als ich klein war, hat der Datsik mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Ich fand immer seine Hände unglaublich und wie der einfach das Eis sieht. Und das war natürlich immer ein Vorbild für mich. Vor allem, weil ich auch halb Russe, halb Deutsche bin. Da war der Datsik immer ganz weit vorne auf meiner Liste. Und auch dann später, als der Panarin dann in die NHL gekommen ist, der Panarin, der hat mich auch fasziniert, wie er das Eis sieht und seine Hände und sein guter Schuss. Also da hat man schon, also da habe ich schon ein paar Vorbilder gehabt, auf jeden Fall.
Ja gut, es gibt schlechtere als Pavel Datsyuk. Ich meine, der hat natürlich schon eine Übersicht gehabt. Das war schon ein geiler Spieler, auf jeden Fall. Jetzt ist es so, ist dein Vater der größte Kritiker oder bist du selbst so ehrgeizig und siehst dich selbst so kritisch? Und wie ist das Verhältnis zwischen deinem Vater auf dem Eis? Also ist es typisch Spieler und Trainer oder gibt es dann doch noch eine andere Bindung?
Ja, also die 2 Jahre, die wir in Iserlohn waren, da war der auf jeden Fall mein größter Kritiker in der U20. Also da habe ich oft, da wurde ich auch manchmal mal vom Eis geschickt beim Training, wenn ich dann mal aus Versehen mir ein Motzer rausgefallen ist oder so, weil ich mich aufgeregt habe oder so, was man auch eigentlich nicht macht gegenüber seinen Teamkameraden. Aber wenn das dann mal passiert ist, dann hat er mich direkt vom Eis geschickt. Das ist einmal so der Fall gewesen, dass er mich vom Eis geschickt und haben wir zu Hause 3 Tage nicht geredet, weil ich sauer auf den war. Aber eigentlich hat er mich zu Recht vom Eis geschickt. Aber jetzt bei den Pinguinen, da wenn so lange ein Fuß in die Kabine gesetzt wird, ist es nicht mein Papa, sondern ist mein Trainer und ich bin auch nicht sein Sohn, sondern ein Spieler von dem und das denke ich, das kriegen wir auch jetzt gut mittlerweile hin, dass wir die beiden Sachen trennen, dass wir zu Hause eine andere Bindung quasi haben als im Stadion. Also ich denke mal, dass wir eine ganz normale Trainer-Spieler-Beziehung in der Halle haben.
Wenn ihr zu Hause seid, ihr redet dann schon über Spiel, wo er dann sagt, Mensch, hier Alex, da hättest du mal so machen können oder hättest du mal so machen können. Das bleibt nach wie vor, oder?
Klar, ab und zu redet man darüber oder wenn er dann abends hier zu Hause Video schneidet und dann einen Fehler bei mir bemerkt, dann ruft er mich mal aus meinem Zimmer und sagt es mir dann auch, aber meistens, da reden wir nicht. Klar redet man über Eishockey, aber jetzt nicht so viel, weil man hat schon so viel Eishockey am Tag und dann noch den Rest des Tages sich damit den Kopf zu zerbrechen, ist auch nicht immer das Beste. Man sollte man vielleicht mal auch abschalten vom Eishockey und mal über ein paar andere Themen reden.
Absolut. Ja, da hast du recht. Sonst wird es irgendwann zu viel für den Kopf. Aber abschalten musst du auch abends, denn nach 16 Minuten Eiszeit pro Spiel bist du natürlich sicherlich auch da körperlich auf einem neuen Level. Spielst konstant jetzt in der 2. Reihe in den letzten Wochen. Wie sehr gibt es oder fördert das dein Selbstbewusstsein, wenn du natürlich auch so erfahrene Spieler an deiner Seite hast, wie Laurin Braun, Martin Schimanski, hast du vorhin selber schon gesagt, und einen Coach hast, der da einfach auf dich baut und sagt, mach dein Ding. Also vermute ich einfach mal.
Ja, klar fordert das einen Selbstvertrauen. Also dadurch kriegt man enormes Vertrauen. Also das habe ich selber diese Saison gemerkt und das ist wichtig, dass junge Spieler nicht nach einem Fehler, dass sie dann direkt gebencht werden und dass sie dann das ganze Spiel nicht spielen, weil die einen Fehler gemacht haben, weil dadurch wird das Selbstvertrauen dann geklaut. Aber auch wenn ich mal einen Turnover gemacht habe oder sonst, da habe ich nie Anschluss vom Trainer bekommen. Da habe ich immer nur positive Sachen gehört, auch von meinen Teamkameraden. Und ich finde sowas sehr wichtig, vor allem für junge Spieler, da die noch nicht so lange in diesem Profibusiness drin sind und auch erstmal, die wollen sich ja von ihrer besten Seite zeigen, machen natürlich nicht extra die Fehler, deswegen brauchen die manchmal ein bisschen Zuspruch von den Teamkameraden und Laurin Braun und Martin Schimanski, wenn ich mit denen gespielt habe, die haben immer nur Positives gesagt und helfen auch da enorm.
Ja, ich glaube, das ist ja sehr wichtig und die Corona-Saison, man hat ja gemerkt, dass natürlich der Nachwuchs da eine bessere Chance bekommt und ich finde es auch richtig, dass man das so macht, aber erzähl mir mal, Alex, gegen wen spielt man in der Liga den härtesten Bulli oder trainierst du Bullis extra, fangen wir mal so?
Ja, also ich habe in der Saison habe ich oft mit dem Brett Olsen, der ist ja der beste Bulli-Spieler der Liga jetzt gewesen nach der Hauptrunde, und von dem habe ich sehr viel gelernt. Der ist auch ein guter Mittelstürmer, und wenn man solche Spieler in seiner Mannschaft hat, das ist natürlich für einen jungen Spieler sehr hilfreich. Der hat mir bei den Bullies geholfen, im Überzahl geholfen, was ich vielleicht besser machen kann. Und am Anfang war meine Bulli-Statistik auch ein bisschen besser als jetzt am Ende, aber das ist auch natürlich schwer als junger Spieler. Da haben manche ältere Spieler ein bisschen mehr Kraft am Bulli-Punkt, und ich fand es immer sehr schwer, gegen Center zu spielen, die auch Linkshänder waren, also links gespielt haben, so wie ich. Ja. Und wenn die dann ihre volle Kraft reingehauen haben, dann ist es natürlich schwer gegenzuhalten, aber muss man halt versuchen gegenzuhalten. Aber ich habe dann meistens mehr versucht, mit meiner Technik dann das Bulli zu gewinnen, und gegen Rechtsschütze ist mir das auch mal sehr gut gelungen und auch gegen Linkschütze. Aber wenn die mit voller Kraft da reingingen, wie zum Beispiel ein Brad Radicke oder ein Jack Weidner von Iserlohn, die gehen mit voller Kraft da rein und es ist schwer dagegen zu halten.
Okay, ja klar.
Ja, wer der Vertrauen gibt, ist dein Trainer, wir haben es schon gesagt. Er kam jetzt während der Saison zur Mannschaft, Clark Donatelli. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Wie nimmst du ihn als Trainer denn wahr? Also was ist es? Ist es ein lauter Typ? Ist es ein leiser Typ? Kannst du uns ja mal ein bisschen was erzählen?
Ja, ist eigentlich auch ein sehr lustiger Typ, und der kann auch natürlich, jeder Trainer kann mal natürlich ein bisschen lauter werden, aber das ist ja normal. Aber der kam direkt von Tag 1 und hat mir klar gemacht, dass ihm meine Spielweise gefällt, wie ich spiele, dass ich versuche, immer ein gutes Play zu machen und nicht versuche, dumm die Scheibe irgendwo tief zu schießen oder einfach die Scheibe von mir wegwerfe, sondern versuche, ein Play zu machen. Und das hat er mir von Tag 1 klar gemacht, dass ihm das gefällt, wie ich spiele, und hat mir auch dann natürlich sein Selbstvertrauen gegeben, und ja.
Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Jetzt hast du es schon angesprochen, der kam ja dann, es war ja dann der zweite Coach, der dann nach dem Magenta Sportclub, wie wir ihn nennen, hatten. Und jetzt gab es natürlich rund um euch sehr viele Probleme. Die Saison war nicht die leichteste. Es gab viele Abgänge, viel Unruhe während der Saison. Es gab auch einen Zwischenfall, wo es dann medial in den Social Media Kanälen ordentlich zur Sache ging. Wie habt ihr das wahrgenommen? Und wenn ja, hat euch das beeinflusst?
Also wie gesagt, ich kam ja ein bisschen nach der Unruhe, aber das mit den ganzen Social Media habe ich ja natürlich mitbekommen. Aber ich bin zum Beispiel, also klar nimmt es vielleicht auch ein bisschen mit, wenn man merkt, dass die Fans da ein bisschen sauer werden, aber eigentlich motiviert es einen noch mehr zu sagen, ey, jetzt zeigen wir den Fans, wir können doch noch Eishockey spielen und wir können es. Und ich denke auch mal, die letzten paar Spiele gegen Mannheim im Training haben wir auch bewiesen, dass wir eigentlich kämpfen und unser Arsch aufreißen, damit wir Spiele auch gewinnen und nicht da abgeschlachtet werden wie am Anfang der Saison. Aber ich versuche zum Beispiel nicht so in die Kommentare zu gucken nach dem Spiel oder sonst irgendwas und mich da versuchen irgendwie beeinflussen zu lassen, weil das braucht man nicht. Jeder weiß selber, wie man gespielt hat, und die ganzen Eishockey-Experten dann in den Kommentaren, die braucht man sich dann da nicht angucken, weil man weiß selber, wie man gespielt hat, und ja.
Ja, ja, da hast du recht. Ich glaube, das ist eine Kunst. Also ich meine, ich bin Betreuer, ich bin jetzt nicht derjenige, der den Pass gibt oder das Tor macht, und ich lese auch Kommentare und nehme mir die aber auch zu Herzen, obwohl ich nicht auf dem Eis stehe, weißt du? Ja. Und ich finde das als Spieler dann einfach noch viel krasser, was man da so alles liest, und das ist ja nicht nur im Sport so, es ist leider ja heutzutage ein Gang und Gäbe im schnellen Internetleben da, dass die ganzen Tastatur-Rambos irgendwie da loslegen und irgendwelchen Rotz runterschreiben. Das ist ja eine Unart geworden. Ich glaube, dieses gute alte Gespräch von Mann zu Mann oder Angesicht zu Angesicht, kann ja auch eine Frau eine Meinung drüber haben, aber sowas gibt es gar nicht mehr, und die verstecken sich da. Das ist immer super schade, und deswegen Riesenrespekt, wie ihr als Profisportler damit umgeht. Aber nimm uns mal mit.
Aber vielleicht können wir nochmal auf unsere letzte Folge hinweisen. Da haben wir uns ja auf die Seite von Krefeld gestellt, und wer danach Bock hat, der kann sich es nochmal anhören, weil wir auch das nicht so hinnehmen wollten und haben uns bewusst auf die Seite der Pinguine gestellt. So viel dazu. Jetzt darfst du wieder
machen. Ja, richtig, genau.
Sorry.
Guter Hinweis, ja, absolut. Und die Pinguine haben noch geile Aktionen auch gemacht, haben die Fans aufgerufen. Ihr hattet das dann im Kabinengang hängen, habe ich gesehen. Ganz viele positive Kommentare und Anfeuerungen für die letzten Spiele. Spiele. Ich denke, das wird euch auch nochmal gut getan haben, oder?
Ja, klar. Also ich habe mir versucht, ein paar davon durchzulesen. Da habe ich gesehen, da wurden auch Nachrichten aus Straubing oder Iserlohn geschickt. Und deshalb wärmt natürlich ein bisschen das Herz, dass Leute trotzdem noch hinter uns stehen, auch wenn wir so eine verkorkste Saison hatten, und dass die uns trotzdem noch motivieren und dass nicht alle Fans so sind. Klar gibt es 2-3 Ausfälle da immer, aber wie ihr gerade schon gesagt habt, ich denke nicht, das ist einfach nur im Internet rumschreiben, aber wenn man dann von Gesicht zu Angesicht steht, dann würden die das dir nie im Leben ins Gesicht sagen, sondern würden dann nach dem Autogramm fangen oder sonst noch irgendwas.
Ja, doch, das ist wirklich so. Du hast schon vollkommen recht. Aber nimm uns mal mit zu so einem Heimspiel oder Spiel allgemein, wenn du so ein Spiel angehst, von Alex Blank. Hast du besondere Rituale an Spieltagen? Wir haben in einer unserer letzten Folgen haben wir mit Luca Gläser von den Fishtown Penguins gesprochen, und der hat uns komplett aus den Socken gehauen, denn der guckt vor jedem Spiel eine Folge Cobra 11. Das ist sein Ritual. Ja, also wir sind gespannt. Welche Rituale hat Alex Blank?
Ja, also Alex, ich habe eigentlich. Nee, also ich habe eigentlich ganz viele Rituale, weil wir Eisspieler haben da ja eh meistens einen Knacks weg, dass wenn wir mal ein Ritual nicht machen, dass wir direkt denken, dass wir schlecht spielen, was eigentlich ja nicht sein kann, wenn man nur ein Ritual vergisst. Aber ich denke, also morgens nach dem Pre-Game-Skate komme ich meistens nach Hause und esse eigentlich auch immer das Gleiche. Also meine Mutter kocht dann immer für mich Spaghetti mit Meeresfrüchten, und das esse ich dann meistens so um 12 Uhr, und dann lege ich mich meistens ins Bettchen und dann gehe ich so zwischen 13:30 und 14 Uhr schlafen, schlafe dann 2 Stunden, stehe dann auf, gehe dann duschen, mache meistens eine Kalt-Warm-Dusche und gucke mir auch gerne so Highlight-Videos an von Spielern, dass man das vielleicht in einem Kopf bleibt und dass man dann selber das im Spiel anwenden kann. Da gucke ich mir meistens ein paar Highlight-Videos an vom Spiel von irgendwelchen Spielern oder generell NHL-Highlights einfach nur, und dann fahre ich schon meistens zum Spiel, und dann in der Kabine hat man natürlich seine Rituale, wie man sich umzieht oder welche Reihenfolge man sich warm macht und aufs Eis, ob man als Zweiter oder als Letzter aufs Eis geht und solche Sachen. Aber wenn ich da alle meine Rituale aufzählen würde, dann würden wir noch morgen hier sitzen.
Nimm uns mal mit, welchen Schlittschuh ziehst du zuerst an, links oder rechts?
Also ich ziehe erst den linken an, dann ziehe ich den rechten an, aber ich mache den rechten zuerst zu und dann mache ich den linken zu und dann ziehe ich meinen linken Schienbeinschoner an, tape den linken Schienbeinschoner zu und dann ziehe ich erst den rechten an und tape dann nur rechten zu. So ziehe ich mich an.
Ja, dann haben wir es wieder bewiesen, weil Marco und ich machen das genauso. Wir ziehen immer erst den linken an. Also wir scheinen da alle irgendwie gleich zu laufen und wirklich ein Team an der Waffe zu haben.
Ja, ich ziehe auch mal erst meinen linken Ellbogenschoner an und dann meinen rechten, weil das fühlt sich komisch an, wenn ich dann, ich merke das sofort, wenn ich ein Ritual vergesse, wenn ich auf einmal meinen rechten ausgesehen zuerst und ziehe, dann merke ich direkt, da ist irgendwas komisch, dann muss ich mich erstmal wieder ausziehen, dann ziehe ich das wieder richtig rum an. Aber ja.
Ja, Marco, nicht nur wir zwei haben einen an der Waffel, siehst du? Läuft.
Wir sind aber toll, wir haben eh einen an der Waffel.
Ja, das stimmt. Das ist wieder eine andere Kiste. Ja, Alex, jetzt kommen wir leider auf ein Scheißthema. Jetzt ist die Saison ja leider vor euch gelaufen. Das Ergebnis war ja sehr ernüchternd. Das ist eine dumme Frage, aber wie bitter ist es jetzt zuzusehen zu müssen? Und was nimmst du denn selbst für dich daraus jetzt mit?
Ja klar, es ist bitter zuzusehen müssen, wie die anderen noch Playoffs spielen, und Playoffs ist natürlich immer die geilste Zeit im Eishockey, und da nicht dabei zu sein, ist natürlich schade, aber da muss man halt ein Fazit aus der Saison ziehen, dass es halt vielleicht die Saison nicht gereicht hat, aber dann muss man halt sich verbessern die Saison und einfach gucken, dass man nächste Saison auf jeden Fall eine bessere Saison spielt und auch dann in die Playoffs kommt.
Okay. Ja, das ist immer doof. Ich meine, das ist eine Frage, die man sich eigentlich schon selbst beantworten kann. Ne? Wenn du als Spieler heiß bist und du fliegst aus den Playoffs raus, dann kommt einer und fragt dir, aber ne, es ist immer scheiße. Ja. Das ist immer schon selbst zu beantworten, aber ich finde immer auch aus Niederlagen nimmt man irgendwas mit, und ich meine, du bist ein junger Kerl und ich glaube, dass du noch oft die Chance bekommst, wirklich Playoffs zu spielen.
Und vielleicht um ich habe ja noch nie mein Leben Playoffs gespielt. Das ist, wird mal langsam Zeit.
Ich wollte gerade sagen, da wird es Zeit nächste Saison, auf jeden Fall.
Ja. Wird es Zeit für den ersten Playoff-Bart. Aber es bleibt ja jetzt nicht ganz so beim Zusehen. Ne? Gestern kam die freudige Meldung des DEB. Es gibt einen ersten vorläufigen Kader, der jetzt in Nürnberg als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Riga zusammenkommt. Und Alex Blank ist nominiert. Also haben wir nicht schlecht geguckt. Klasse Sache. Großer Erfolg und Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Wie geil ist das? Und mal, was erwartest du jetzt so von den nächsten Tagen beim DEB von dir selber?
Ja, also erstmal ist es natürlich ein unglaubliches Gefühl. Also ich persönlich war ja noch nie dabei beim DEB, nicht U16, nicht U18, U20 auch nicht. Ich wurde noch nie aufgerufen und dann natürlich direkt zur WM-Vorbereitung eingeladen zu werden, ist natürlich ein unglaubliches Gefühl und ich konnte es erstmal gar nicht glauben, weil das war so, wir saßen im Bus auf dem Rückweg nach Hause, als wir aus Mannheim nach unserem letzten Saisonspiel nach Hause gefahren sind. Und dann kam da Laurin Braun zu mir und meinte, ja, wir müssen am Dienstag einen PCR-Test machen, damit wir am Mittwoch nach Nürnberg fahren können. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso er mit mir nach Nürnberg fahren will. Ich dachte vielleicht irgendwie Saisonabschluss ein leichter Saisonabschluss mit den Jungs oder sonst noch irgendwas. Und dann meinte er, wieso freust du dich nicht? Da meinte ich so, ich freue mich dann am Mittwoch, weil ich halt nicht wusste, was er meint. Und dann haben wir weitergeredet und dann hat er langsam gecheckt, dass ich nicht verstanden habe, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei bin. Und dann hat er gesagt, Alex, du weißt schon, dass du mit mir zur Nationalmannschaft fährst, nach Nürnberg. Und ich so, wie, ich fahre zur Nationalmannschaft? Und er so, ja, du bist bei der ersten Vorbereitungswoche dabei. Und ich habe es ihm natürlich nicht geglaubt. Und dann 20 Minuten später kam dann der Anruf vom Toni, der mir dann persönlich gesagt hat, dass ich dabei bin. Und ja, natürlich war dann die Freude sehr groß und ich versuche mich dann einfach da zu beweisen und zu zeigen, dass ich das verdient habe, da dabei zu sein und ja, ich versuche natürlich mein Bestes da zu geben.
Sehr cool, ja, das ist schon eine Überraschung und wenn man dann vom Laurin so überrascht wird, ist es ja umso besser. Jetzt, wie sieht denn eure Vorbereitung aus, weißt du schon was und wie hattest du persönlich zu Toni Söderholm Kontakt?
Also bis zu dem Anruf, dass ich dabei bin, hatte ich zu Toni Söderholm gar keinen Kontakt. Also da hatte ich zum DNB null Kontakt. Also der Anruf kam sehr plötzlich für mich und da freut man sich natürlich umso mehr, wenn man es gar nicht erwartet. Und das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl.
Absolut.
Aber wir fahren morgen, also am Mittwoch, fahre ich dann mit dem Auto um 6 Uhr morgens los, weil wir bis 13 Uhr dann da sein müssen. Da müssen wir natürlich einen Corona-Test machen. Dass wir überhaupt dann in die Kabine dürfen und dann ist auch schon morgen die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft und dann freue ich mich natürlich auf die schöne Woche und auf die zwei Testspiele in der Slowakei.
Ja, also die ereignisreichen Wochen, die lassen bei dir ja wirklich nicht nach. Also coole Geschichte, wie man so mitbekommt, dass der Bundestrainer anruft. Also, ich habe das schon hier vom Fußball gehört, wo Leute dann Jogi Löw weggedrückt haben, weil sie die Nummer nicht kannten. Aber ne, das ist auch cool. So im Bus erfahren, also ja, freust du dich nicht. Geile Story, super. Jetzt hast du aber natürlich noch eine weitere coole Nominierung erhalten, denn du wurdest nominiert zum Rookie des Jahres in der DL. Also es gab diverse Kriterien, Spieler, die noch keine 20 Spiele in der DL haben und gewisse Altersgrenze und so weiter. Und da wurdest du nominiert als einer der drei Stürmer. Was bedeutet dir so eine Nominierung?
Ja, klar, das ist ein unglaubliches Gefühl, dafür nominiert zu werden. Und hätte mir das jemand am Anfang der Saison erzählt, dann hätte ich einen Vogel gezeigt, dass ich die Nominierung stehe für Rookie des Jahres in der DEL. Hätte ich mir gesagt, ja, vielleicht in der Oberliga, aber nicht in der DEL. Und ja, dieses Jahr haben sehr viele junge Spieler ja gespielt in der DEL und es hätten auch sehr viele auch andere sein können, aber da freut man sich natürlich umso mehr, wenn man einer unter diesen drei Stürmern ist.
Genau, ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Auf der einen Seite ist es echt ganz cool, wir haben sehr kontrovers darüber diskutiert, dass es tatsächlich irgendwie der einzige Vorteil ist, den diese Corona-Situation mit sich bringt,
ja.
Dass die Vereine endlich auf den deutschen Nachwuchs setzen und den einen oder anderen Spieler da reinwerfen. Wiederum haben wir im Saisonverlauf gesehen und da jetzt Gegenteil zu euch in Krefeld, dass andere Vereine dann halt großartig nachverpflichtet haben und dann doch wieder deutsche Spieler in die DL2 oder Oberliga geschickt worden sind. Und von daher erstmal ist es für dich ja natürlich cool, dass du dich da durchgesetzt hast. Und nicht nur das, du hast jetzt auch deinen Vertrag direkt um 2 Jahre verlängern können. Das hat man bekannt gegeben, auch Martin Szymanski hat verlängert. Das ist ja auch ein Urgestein. Wo siehst du dich in den nächsten Jahren selbst und hast du dir schon Ziele gesetzt für die nächsten mindestens mal 2 Jahre jetzt in Krefeld?
Ja klar, ich will mich auf jeden Fall zu einem Stammspieler da entwickeln, dass es auch da bleibt bei der Eiszeit hoffentlich, die ich jetzt hatte. Natürlich wird es nächstes Jahr schwerer sein, weil wir eine andere Mannschaft haben werden, man sich wieder neu beweisen muss. Aber nächstes Jahr haben wir ja den gleichen Trainer und der weiß ja natürlich, was ich kann. Und das hilft dann auch einen enorm, wenn der Trainer schon weiß, was du kannst, dass er dich dann da gut einsetzen kann. Und ja, also ich muss... Also das war auch ein großer Grund für die 2-Jahres-Verlängerung, dass ich einfach das Vertrauen vom Verein bekomme und das ist natürlich mein Heimatverein, dafür spiele ich auch natürlich gerne, egal in welcher Situation wir da gerade waren oder sind und egal was in den nächsten 2 Jahren passiert, ich werde das Trikot von KIV tragen und mit Stolz tragen und versuchen, alles für diesen Verein zu geben.
Ja, da kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen an die Krefeld-Pinguine für die Vertragsverlängerung und auch herzlichen Glückwunsch an Roger Nicolas. Sei gegrüßt von der Stelle. Marco und ich haben ja eine Vergangenheit mit Roger und wir kennen ihn sehr, sehr gut und wir schätzen ihn vor allem. Es ist ein feiner Kerl und dafür herzlichen Glückwunsch. So, haben wir den nämlich auch mal untergebracht, den lieben Roger. Und abschließend habe ich noch eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen tiefer reingeht, aber was braucht es aus deiner Sicht als junger Spieler über die DEL und in die NHL zu kommen und was musst du mental dafür leisten oder frag mal andersrum, was leistest du denn täglich dafür, um eventuell dieses Ziel zu erreichen? Ich meine, du kamst ja von der Oberliga in die DEL, hast das Ding gerockt, also die Veranlagung hast du ja durchaus. Was machst du dafür, dass du sagst, Mensch, ich will irgendwann mal in die NHL?
Ja, man muss auf jeden Fall sehr ehrgeizig sein und immer sein Ziel vor Augen haben. Man braucht sich nicht große Ziele setzen. Man kann auch in kleinen Schritten die DL erreichen. Man muss jetzt auch nicht unbedingt gedraftet werden. Sieht man ja am Beispiel Dominik Kahun, da wurde ja auch nie gedraftet und hat es in die NHL geschafft. Und ich denke, man muss auf jeden Fall immer ein Stückchen mehr trainieren als die anderen. Vielleicht mal ein bisschen eine Stunde länger in der Kabine bleiben und noch was extra machen und versuchen einfach jeden Tag 120% auf dem Eis zu geben und einfach sich versuchen, jeden Tag zu verbessern und irgendwann mal kommt, klar braucht man auch vielleicht ein bisschen ein Quäntchen Glück, dass man im richtigen Moment gut spielt, dann vielleicht was rauszugucken oder sonst irgendwas, aber natürlich kommt man nicht mit Glück in die NHL, sondern mit seinem Können und da muss man versuchen, einfach Gas zu geben, am Ball dran zu bleiben und vielleicht wird es irgendwann mal was.
Ja, drück mal die Daumen und wenn du den Stanley Cup hochhältst, dann werden wir dich irgendwann mal wieder anrufen.
Sehr geil. Ja, aber, ja. Krasse Geschichte eigentlich auch, weil du hast, wir haben so ein Online-Format, wo wir die Fragen reinschreiben und unsere Infos dazu und da ist mir das jetzt wieder ins Auge gefallen und gerade nochmal nachgeguckt. Alex hat jetzt seine erste Saison in der DEL gespielt und zählt bestimmt auch schon die Spiele so, die er gemacht hat. Als Alex 5 Jahre alt war, bereits 5 Jahre in der NHL, als Alex geboren wurde, hat Pat Marlowe gespielt, ne? Puffy, du hast es da reingeschrieben, ich muss das jetzt schon mal erzählen. Der hat 1768 Spiele.
Ja, das ist mega abgefuckt, Alter.
Ja, also da merken wir wieder, wie alt wir sind und wie jung ihr seid, Alex. Und welche Karriere ihr da noch vor euch haben könnt. Wir haben diese Saison in der DL2 auch den René Schofs bei uns in Bietigheim geehrt, der 1000 Spiele gemacht hat in der DL2 und zwar alle für denselben Verein. Also das ist sein Jugendverein in Bietigheim und nie gewechselt, was ich schon grandios finde. Aber letzte Nacht, Pat Marlowe, 1768. Irre.
Das ist schon echt krass. Das muss man, ich habe das reingeschrieben in unser Sendungsprotokoll, weil ich denke, das muss man erwähnen und das ist eigentlich ein Meilenstein. Er hat jetzt, glaube ich, Gordie Howe abgelöst, kann das sein? Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Absolut richtig. Ja.
Aber das ist schon
abartig. Ich fand
abartig.
Auch cool.
Ja.
Nee, mach Puffi.
Unterbrich mich ruhig, ist schon okay, du Typ.
Darf weiterreden.
Nee, also das ist für mich ein Meilenstein und das ist auch ein Typ außerhalb vom Eis. Das ist ein richtig feiner Mensch und der hat es absolut verdient, dass er jetzt mit der Zahl da oben steht und ich glaube, es war ja noch nicht mal das Letzte. Also da werden nur 1, 2 dazukommen, der ist jetzt 41. Also das ist schon abartig, dann in dem Alter auch die Leistung in der NHL zu bringen, oder? Alex, wie siehst du das so als Insider?
Ja, klar. Das muss man muss ja auch natürlich körperlich in der NHL dafür topfit sein und mit 41 dann körperlich noch so mithalten können, dass man in der NHL spielt und auch gut spielt, das schafft nicht jeder und vor so einer Leistung sollte man absolut Respekt haben.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, und Puffy, ich habe die Woche ein super geiles Bild gesehen zur Ehrung von Pat Marlowe. Auch von dir habe ich auch bestimmt wieder gute Bilder gesehen. Aber da hat man mal zurückgeguckt, 1. Oktober 97, als er sein NHL-Debüt gegeben hat, war Auston Matthews von Toronto Maple Leafs 2 Wochen alt. Und das iPhone, das erste, war noch 10 Jahre entfernt. Also nur mal zum Sinnbild, wie lange das eigentlich schon ist. Ne? Der erste Harry Potter ist rausgekommen. Also nur mal ein paar Meilensteine. So lange spielt Pat Marlowe schon in der NHL.
Tja, man sieht es an meinem Gesicht, wir werden alle älter. So ist das nun mal. Aber ich hab eigentlich über deinen Papa, habe ich jetzt auch gelesen, dein Papa ist Baujahr 78. Ich habe eigentlich überlegt, der ist älter, weil man ist, oh, fette Spielerkarriere und jetzt Co-Trainer in Krefeld. Und der ist 78er Baujahr, ist noch ganz jung, ne?
Ja, der hat ja auch erst vor 3 Jahren mit Eishockey aufgehört. Also ist noch ein junger Hüpfer.
Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, ne? Und dann ist der 3 Jahre jünger als ich. Verdammte Axt. Aber du musst mir jetzt mal helfen. Wie heißt der Ort, wo dein Papa geboren ist? Wie spricht man das aus?
Ja, wo ist er denn geboren?
Jetzt habe ich dich, ne? In Koranga. Nee,
Karaganda, ja. Das ist Kasachstan.
Ah, Karaganda.
Karaganda ist die Stadt im Kasachstan halt.
Ja, okay. Ja, ich habe heute schon 8-mal die Zunge gebrochen, aber.
Ja, da habe ich auch damals mit 6 Jahren habe ich auch in der gleichen Eishalle und auf dem gleichen Platz wie er, als er jung war, trainiert, weil meine Oma und Opa haben da noch früher gewohnt, als ich kleiner war. Und dann bin ich immer im Sommer für 6 Wochen dahin geflogen mit meiner Mutter, zu ihren Eltern, und habe mich da quasi schon in jungen Jahren auf die Saison quasi vorbereitet, habe dann mit der Mannschaft da trainiert, im Jugendverein von meinem Papa, und es ist natürlich auch da immer schön gewesen, da zu trainieren, wo mein Papa früher trainiert hat.
Absolut. Also an der Stelle auch liebe Grüße an den Papa, falls er das hört. Hast einen super Jungen hinbekommen. Das passt alles so, wie es ist.
Ja, und in einem anderen Interview hat er gesagt, es war klar, schon ganz früh mit 5 Jahren hast du dich schon immer an den Bully-Punkt gestellt. Deswegen war es klar, dass du Center werden musstest.
Ja, bei den Bambinis habe ich schon immer gerne Bullies gespielt. Also da hat man ja mal diese Eröffnungsbully gehabt am Anfang. Und da habe ich immer früher mit dem Stützle zusammen, ich habe ja mit dem Tim Stützle zusammen gespielt, früher ist ein guter Freund von mir, und wir haben von klein auf immer zusammen gespielt, meistens auch in einer Reihe, und haben wir uns immer damals in den Mambinis gestritten, wer an den Bullypunkt geht und wer da jetzt das Bully macht, weil wir es beide mochten, und das ist immer eine schöne Erinnerung an früher.
Hast du aktuell zum Tim Kontakt drüben?
Ja, wir schreiben.
Ich meine, das ist ja ein mega Hype.
Ja klar, wir schreiben öfters jede Woche, ja, der Tim ist ja absolut auf dem Boden geblieben, also das ist ein guter Junge, und also wir haben immer noch fast täglich Kontakt und schreiben immer und über die Saison, und der hat mir jetzt auch gratuliert dafür, dass ich nominiert wurde zur Nationalmannschaft, und ja. Also,
ja, mir ist es aufgefallen, er war ja bei der Eishockey-Show und hat dort ja auch ein Interview gegeben, und wie normal er geblieben ist, und das ist auch ziemlich wichtig für die Karriere, glaube ich. Ich meine, es hat ja ein mega Hype stattgefunden um ihn, und das hat er ziemlich gut weggesteckt, und wird seinen Weg gehen. Also die ersten Tore hat er ja gemacht, und ich finde, dass er völlig emotionslos daran geht. Also er spielt ein gutes Eishockey, und er muss man echt sagen, Gratulation, also macht das schon gut.
Ja.
Absolut.
Sehr gut. Gutes Eishockey, da kommen wir eigentlich aber auch schon wieder zu einem richtigen Stichwort, denn das wird gerade in Deutschland gespielt, die Playoffs stehen an, und da hoffen jetzt viele, ihr bestes Eishockey zeigen zu können in dieser Saison, und wir haben uns überlegt, wir gucken mal ganz kurz ein bisschen auf die Serien, sagen den Leuten mal, unsere letzte Sendung, war vor dem Wochenende, als die Entscheidungen gefallen sind. Erstmal die DEL entschieden, dass das eine Spiel nicht nachgeholt wird und somit die Tabelle nach dem Quotienten gewertet wird. Und daraus hat sich dann ergeben, die Eisbären Berlin gegen Iserlohn und Bremerhaven gegen Wolfsburg. So hatten wir es eigentlich auch schon fast prophezeit in der Nordgruppe. Und im Süden die Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers sowie Red Bull München gegen Puffys Geheimfavoriten, die Ingolstadt Panther.
Ja, wirst sehen. Ich will alle überraschen hier. Ja, wie schon gesagt, ich komme ja aus der Nummer nicht mehr raus. Also ich kann jetzt nicht sagen hier, das gewinnt München, obwohl München natürlich da schon favorisiert ist. Aber trotzdem glaube ich immer noch an den kleinen Ticken Restfunken an Ingolstadt. Also da bin ich immer noch auf der Seite der Panther. Aber wir können ja mal das erste Viertelfinale besprechen. Eisbären gegen Iserlohn. Also für mich persönlich sind da die Eisbären leicht im Vorteil. Ich meine, man sieht jetzt um die Reihe Leo Pföderl, gut, der hat Saison aus, Matt White, Chris Foucault, den du ja auch kennst, Alex, Parker Turmi, Zach Boychuk und für mich die Garantie der Playoffs, glaube ich, Matthias Niederberger, oder?
Ja, Marco, also,
ja. Oder Alex oder wer auch immer.
Ja, die Eisbären sind natürlich Favorit, aber ich muss sagen, Iserlohn hat auch eine sehr starke Offensive und unter deren Interimscoach jetzt haben die sehr gut gespielt und das war sehr schwer gegen die zu spielen. Die haben sehr gut in der Offensivzone gecycelt und ich muss sagen, ich denke auch, dass Iserlohn, ich denke auf jeden Fall, das wird ein Spiel 3 gehen und dann wird es jetzt im letzten Spiel entscheiden, wer da die stärkeren Nerven hat und ja, also wird auf jeden Fall eine spannende Serie bei den beiden Mannschaften.
Also siehst du, Puffy, Alex und ich sind da schon auf dem richtigen Weg. Wir haben beide gesagt, jetzt es geht 3 Spiele. Ich habe gesagt, die Eisbären werden sich am Ende aufgrund der Erfahrung mit 2-1 fort durchsetzen. Ich will nicht sagen, der Heimvorteil, klar, aber sie spielen zu Hause 2-mal. Das wird sie am Ende, wenn sie 2-3 Spiele brauchen, dann glaube ich auch zum Sieger machen. Und du hast es gesagt, Niederberger am Tor. Aber das ist das Krasse an diesen Playoffs, Best of 3. Das heißt, 2 Siege reichen, um ins Halbfinale einzuziehen. Und ich finde es super schwer, also oder sagen wir es anders, Iserlohn hat eine wahnsinnige Top-Reihe. Josh Whitney, Casey Bailey, Alex Grenier.
Brent Aubin.
Wenn du die halt, Brent Aubin, ja, wenn du die halt einfach für 2 Spiele, 3 Spiele, 4 Spiele mal nicht unter Kontrolle kriegst und die haben ein unglaubliches Powerplay, das haben wir schon bei Bremerhaven gesagt, ne? Und die arbeiten da und dann hat der Andi Jeneke hinten mal 2, 3, 4 Sahnetage, ja, dann stehen die auf einmal im Halbfinale oder Finale vielleicht sogar. Und das ist dieses Jahr das absolute Zünglein an der Waage, wo keiner weiß, also ich könnte mich noch nicht festlegen, wer am Ende da wirklich im Finale steht, weil da dieses Jahr ist irgendwie alles möglich. 6 Siege und du bist Deutscher Meister.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass die Eisbären auf dem Punkt da sein werden. Das ist jetzt meine Meinung. Ich habe auch in der Serie 2-0 für die Eisbären getippt. Alex, hau raus. Willst du tippen? Hast du Bock drauf?
Auf alle Serien oder jetzt nur auf Eisbären Iserlohn?
Ja, wir tippen auf alle. Wir machen die mal nacheinander durch schnell. Und jetzt erstmal Eisbären gegen Iserlohn. Was sagst du? Wer setzt dich durch? Was ist dein Tipp?
Ich würde sogar, glaube ich, sagen 2-1 für Iserlohn.
Ja, einer muss ja immer dagegen machen, ne? Ist ja klar. Sehr schön. Ja.
Andere Nordviertelfinale ist dann Bremerhaven gegen Wolfsburg. Ja, Bremerhaven haben wir auch schon oft gehört. Verlic, Urbas, Jeglic, Niklas Andersen, Natur im Tor, Maxwell und Pöpperli, die beide herausragende Statistiken haben. Mhm. Das ist schon auch richtig gut. Auf der anderen Seite Wolfsburg mit Dustin Strahlmeier im Tor. Spencer Maracek und die haben ja auch ein krasses System, weil sie ja super defensiv eingestellt sind durch Pat Cortina und da bin ich gespannt drauf. Ich habe letzte Woche gesagt, es könnte eine Low-Scoring-Serie werden. Warten wir mal ab, ob meine Worte hier irgendwas zählen.
Du kannst ja sogar Englisch, ey. Ich dreh durch.
Ja,
Low-Scoring-Serie, Alter.
Ja, siehst du mal.
Morgens Probleme beim Salami-Brot schmieren, aber dann hier so ein Ding raushauen, ne? Unfassbar.
2-1 Wolfsburg hau ich mal raus, so.
2-1 Wolfsburg. Alex, was sagst du?
2-0 Bremerhaven.
What? 2-0 Bremerhaven?
Ja. Ja, die sind eine unglaublich offensiv starke Mannschaft. Die haben ja auch, man hat ja gesehen, die haben Top-Teams wie Mannheim mit 5-0 geschlagen. Und klar ist Wolfsburg eine sehr stark defensive Mannschaft und haben auch gute Top-Spieler. Aber ich denke, dass Bremerhaven sich mit deren starken Offensiven, vor allem mit ihrer Top-Reihe und mit dem guten Überzahl, sich da durchsetzen.
Ja, man hat ja gesehen in der Vorrunde, dass Bremerhaven, Luca Gläser hat es ja auch gesagt, dass sie offensiv oder in der Überzahl sehr stark sind und da ihre Tore machen. Du hast aber auch gemerkt, wenn du gerade mal so Geschichten wie den Urbas oder den Verlic oder den Jeglic mal nicht hast, dann wird es auch schwieriger. Also ich bin Team Strahli, Team Dustin und ich sage, das geht, was habe ich gesagt? Was habe ich denn geschrieben? Ich habe 2-1 geschrieben, das stimmt aber nicht.
2-1 hast du gesagt,
ich bin 2-1 für die Wolfsburger. So. Habt ihr jetzt davon. So. Marco, du hast 2-1 gesagt, ne?
Ja, ich habe 2-1 Wolfsburg, steht schon drin. Jawohl.
Ja, dann genau. Lass uns mal aufs dritte Viertelfinale kommen.
Süden, Marco, Mannheim, mal. Erster gegen Straubing, das kleine Dörflein. Über Mannheim haben wir auch schon viel gesagt. David Wolf, Markus Eisenschmidt, Leubel, Plachter, Smith und wer da alles rumfährt. Das ist ein Kader der Extraklasse. Dennis Endras, Felix Brückmann, da können ja spielen, wer will. Und das kleine Straubing, ich glaube, auch, also das sage ich schon die ganze Zeit, aufgrund der fehlenden Zuschauer hat Straubing nicht die letzten paar Prozent, um so in so einer Serie wirklich 2 Siege zu holen. Ich sage auch auf jeden Fall 2-0 Mannheim.
Ja, Alex, wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube 2-1 Mannheim, aber ich denke auch, dass Mannheim sich da auf jeden Fall durchsetzen wird. Die haben so eine starke Mannschaft, also da siehst du einen Topspieler nach dem anderen rumlaufen, ist sehr schwer gegen die zu spielen und Straubing ist auch eine gute Mannschaft, aber ich denke, dass sich da Mannheim auf jeden Fall durchsetzen wird.
Ja, du hast ja auch, also wie ich finde, eins deiner schönsten Tore gegen Mannheim gemacht, gegen Felix Brückmann, weißt du das noch? Standst neben Tor und hast ihm durch die Schienen geschoben.
Ja, vorgestern.
War gut. War sehr gut. Ja, ja ich glaube
gut,
allerdings,
dass er sich noch an vorgestern erinnern kann, Puffy.
Ja, ich meine, in meinem Alter muss man da echt aufpassen. Ne? Aber ich glaube, du Arsch. Ich glaube, dass doch bei dem Duell die Torhüter doch vorrangig sind und ich glaube, dass Dennis Endras und Felix Brückmann eigentlich in den Playoffs sich mit Mannheim dort durchsetzen, weil das sind zwei unglaublich starke Goalies. Nicht, weil Dennis aus meinem Heimatort kommt und jetzt auch super gespielt hat, aber Felix Brückmann war schon eine Bank, also muss man echt sagen. Er hat schon gute Spiele abgeliefert, deswegen sage ich 2-0 für Mannheim. Ganz klar. Gut, Viertelfinale Red Bull München gegen Ingolstadt. Dann lasse ich euch mal den Vortritt, weil bei mir ist das glasklar.
Ja, bei dir ist das klar. München, auch darüber haben wir schon ausgiebig gesprochen. JJ Peterka müsstest du ja sicherlich auch kennen. Also ich glaube dadurch, dass du keine U... Ja, also genau, also deswegen, der hat natürlich auch einen Riesenanteil da in München und spielt eine gute Rolle. Justin Schütz, Gugula, Yasin Elis, Trevor Parks, also das ist ja auch ein Kader, super, super breit aufgestellt, deswegen München fängt zu Hause an. Ich habe gesagt, auch wenn, mal sehen, wer in Ingolstadt im Tor steht, ich weiß nicht, ob wir spoilern wollen, wenn es ausgestrahlt wird, ist das Spiel eh schon rum, und Gartheig beginnt, und
ja,
aus dem
Werden.
Ja, natürlich war es irgendwo klar, aber Gartheig hat bisher halt, wir haben schon drüber gesprochen, entweder in den letzten Wochen irgendwas auskuriert oder den Fuß vom Gas genommen, weil er feststand, für die ging es nicht mehr nach oben und nach unten. Kann auch sein, dass man da einfach ein paar Prozent an Anspannung gefehlt haben. Nichtsdestotrotz, ich sage München-Ingolstadt 2-0, sorry Puffi.
Ja, ich bin da entspannt. Ja, du auch. 2-0.
Ja, also ich denke auch, dass da 2-0 für München sein wird, auch wenn ich denke, glaube ich, sogar, wie ich gerade sehe, dass Ingolstadt, glaube ich, jetzt das 1-0 schießt. Aber ich denke, dass München einfach auch so einen gut aufgestellten Kader hat, so wie Mannheim. Und die waren vor allem die letzten Spiele sehr stark und wir haben ja sowieso kein Land gegen die gesehen. Also bei uns ging es jetzt einmal sehr hoch aus. Zu Hause hatten die sogar ihre ersten 3 Reihe-Center nicht dabei und wir haben trotzdem 8-1 verloren. Also die haben einen echt starken Kader und ja, ich denke, dass sie sich da mit 2-0 durchsetzen.
Ja, ich muss leider auf die Seite von Ingolstadt wechseln, weil ich habe am Beginn der Saison habe ich gesagt, dass Ingolstadt für mich ein Geheimfavorit ist, weil die letzte Saison schon sehr, sehr stark waren und ich glaube, dass da Potenzial ist. Ich meine, du hast da Wayne Simpson, Brandon DeFazio, Tim Wohlgemuth, Louis Marc Aubry, Mirko Höflin, der jetzt auch verlängert hat. Und wenn der Michael Peter, genau, wenn der Gartheig mal 2 gute Tage hat, dann kann das auch anders aussehen. Klar, München ist wahrscheinlich Favorit, weil sie natürlich aufgrund der Mannschaft schon sehr, sehr stark sind. Ist es für euch überraschend, dass Danny aus den Birken jetzt begonnen hat?
Nö.
ganz klares Nö.
Der Mann ist Titelgarant. Guck mal, was die in den letzten Jahren gewonnen haben. Und immer stand Danny im Tor. Ja, er hat mit seiner Hüfte da Probleme gehabt in den letzten Jahren. Aber wenn die Titel geholt haben, steht Danny aus den Birken im Tor. Kevin Reich hat sich da absolut etabliert. Aber absolut gar keine Überraschung.
Ja. Also ich bin bei einem 2-1 für Ingolstadt. Aber nur deswegen, weil ich da aus der Nummer einfach nicht mehr rauskomme. Das ist halt so. Sehr schön. Dann haben wir das mal durch. Wir haben das gespeichert. Und dann schauen wir mal, wenn man jetzt aktuell drauf schaut. Bei mir ist es immer noch Mannheim, Straubing 2-2. Eisbären, Iserlohn 3-2. Ingolstadt hat gerade 1-0 geschossen, hast du gesagt.
Nee, da stand nur bei mir in der App Großchance. Ja doch, Ingolstadt hat 1-0 geschossen. Und Wolfsburg führt auch 1-0.
Ja. Ja, dann hat der Puffi schon mal die richtige Tendenz, Freunde, sage ich euch. Ne?
Ja, ja, ein Spiel dauert 60 Minuten und das runde Ding muss ins Eckige, ne? Das wissen wir auch. Und in den Playoffs kann so ein Spiel auch viel länger dauern.
Du alter
Darauf
Fachmann.
Freue ich mich eigentlich am meisten, muss ich sagen.
Du alter Fachmann. Aber was mich jetzt als Goalie interessiert, Alex, wie haben das eure zwei Torhüter weggesteckt oder eure drei? Ich meine, das war ja zum Teil schon schwierig, ne, für die Jungs irgendwo Selbstvertrauen zu regenerieren.
Ja, klar. Wir waren definitiv nicht die stärkste Mannschaft. Klar war das schwer für die. Aber klar gab es auch mal Tore, wo die auch mal quasi, wo man vielleicht auch hätte mal anfangen können, aber meistens ist natürlich auch die Mannschaft schuld. Also das fängt ja nicht bei, man sollte nicht die Schuld auf den Torwart schieben, sondern das fängt meistens schon in der Offensive an, dass man da vielleicht mal die Scheibe verliert und die Scheibe dann den Weg zu unserem Tor findet. Aber die haben trotzdem das gut hinbekommen, dass die immer versucht haben, natürlich alles zu geben, dass wir so wenig Tore möglich erzielt haben. Und da hat man auch gesehen, wenn dann wir Spieler hatten, wo wir dran waren und die auch, und da hat man auch natürlich gemerkt, dass die Torhüter direkt besser gehalten haben. Und da waren wir auch natürlich immer im Spiel, wenn die Torhüter dann nur ein, zwei Dinger kassiert haben. Oder wie gegen Mannheim, wo wir so gut defensiv gespielt haben, dass wir gar kein Tor kassiert haben in der regulären Spielzeit, dann ist man natürlich immer im Spiel, egal gegen welche Mannschaft.
Hm, ja, klar, logisch. Aber Marco und ich, wir können da ein Lied davon singen, auch wenn es nicht die höchsten Ligen waren, wo wir jetzt gespielt haben, aber trotzdem, wenn du halt so 8-1 verlierst oder so, dann bist du einfach mega deprimiert und ich glaube, wenn das dann mal so ein paar Spiele lang andauert, ich glaube, da gehst du schon mal zum Weinen ins Eck, weil das ist echt nicht leicht für einen Torhüter, sich da wieder rauszuziehen, ne? Weil du eigentlich machst hier immer selbst am meisten Druck, aber wem sage ich das? Sehr schön. Marco, was gibt es denn?
Ich wollte gerade sagen, wir haken das jetzt ab. Ab jetzt wird der Blick nach vorne gerichtet und jetzt geht es auf dann für ihn gedanklich erstmal zur Nazio und dann sind die negative Müll ist dann erstmal weg.
So sieht's aus. Marco, was gibt's Neues? DEL2, lass uns mal kurz drüber reden und dann machen wir den Bums zu, glaube ich. Hm?
Jawohl, würde auch sagen. DL2, was gab's? Noch nicht so viel Neues. Wir fangen jetzt am Donnerstag an mit den Playoff-Serien. Kassel gegen Heilbronn, Tölz gegen Ravensburg, die werden vorlegen. Und am Freitag dann Freiburg gegen Kaufbeuren und Bietigheim gegen Frankfurt. Was gibt's Neues? Es gab letztes Wochenende die Ehrung der besten Spieler des Jahres. Und da kann man eigentlich schon fast wieder nichts anderes sagen, wie absolute Gratulation und Glückwunsch an den Großteil des, also an der EC Bad Tölz.
Die Tölzer
Löwen.
Sind doch
alles
da mal
abgeräumt fast.
Ja, unfassbar. Gut, aber.
Also bester Torhüter, Maxi Franzreb, hat mich nicht wirklich überrascht. Ich denke, war ein Kopf am Kopfrennen mit Kuhn aus Kassel am Ende. Bester Verteidiger, Troy Rutkowski aus Kassel. Brutaler Typ. Drei Spiele, die wir gegen sie machen durften. Das ist echt ein Turm da hinten. Bester Stürmer und auch bester Torschütze und bester Spieler der gesamten DL2, Max French. Eine Augenweide, auf was der da auf dem Eis abzieht. Bester Rookie ist da schon geehrt worden, Philipp Kraus aus Kaufbeuren. Ja, das setzt sich fort. Für U21 Förderspieler Luca Tosto, Tölz. Bester Trainer, hat eigentlich fast auch nicht anders sein können. Ja, herausragende Hauptrunde Kassel, Tim Kähler. Und Fairplay-Tabelle, wir haben es letztes Mal gesagt, den Preis, den keiner haben will, EC Bad Nauheim. Und der Topscorer der Hauptrunde, Marco Pfleger aus Tölz. Also die Tölzer haben mal ohne Ende abgeräumt.
Verfolgst du DEL2, Alex, oder hast du dafür nicht so viel Zeit?
Also ich gucke mir meistens die Ergebnisse an und habe auch gesehen, dass die Tölzer Löwen da mit 3 Reihen nur spielen und da alles abreißen, was es zum Abreißen gibt eigentlich. Und Kassel natürlich auch eine sehr starke Mannschaft, aber ich verfolge es ein bisschen, weil ich ein paar Freunde, die habe, die in Frankfurt spielen. Und dadurch verfolge ich das Ganze ein bisschen und die Tabelle.
Wen denn zum Beispiel?
Zum Beispiel Darren Mischkowski oder Mike Fischer, die kenne ich von da, von Frankfurt.
Ah, stimmt, die haben ja auch im Oberliga-Team in Krefeld gespielt, ne?
Ja.
Okay, ja, die sehe ich am Freitag dann für 3 Spiele. Dann hat Frankfurt Sommerpause und dann haben die Jungs auch Zeit für dich.
Sehr schön, dass du auch mal was siehst. Ja, Alex, wir sagen vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat uns echt einen Riesenspaß gemacht. Du bist ein toller Typ. Wir drücken dir natürlich für die nächste Saison in Krefeld alle Daumen und vor allem jetzt mit der Nationalmannschaft. Wir werden das verfolgen. Wir werden auch das eine oder andere Mal drüber berichten. Also wenn du mal Bock hast auf einer Busfahrt, dir ist langweilig, haust du dir unseren Podcast rein. Und da werden wir dich verfolgen und wie gesagt, wünschen dir alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke.
Bleib gesund und viel Erfolg bei der Nazio. Hau rein, hinterlass eine dicke Visitenkarte, dass der Toni Söderholm an dir nicht mehr vorbeikommt.
Okay, gut. Dankeschön. Hat Spaß gemacht heute.
Supi. Ja, dann liebe Bandencheckler, Bandencheckerinnen, danke fürs Zuhören. Ihr findet uns natürlich auf Instagram, Twitter, @bandencheckpod. Geht auf unsere Homepage www.bandencheck.net und uns 3 Kandidaten findet ihr natürlich alle unter Twitter oder Instagram, bis auf mich, da findet ihr mich nur auf Twitter. Alex, du bist doch auch Social Media unterwegs, hau mal raus.
Ja, auf Instagram heiße ich Alex Blank 19, ja, und sonst habe ich eigentlich nichts, was ich benutze, nur Instagram.
Ah, okay. Alles klar, ja, es reicht ja auch. Alles klar, dann macht's mal gut, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wo immer ihr uns hört und bleibt uns gewogen. Lasst ein Abo da. Servus, ciao.